ARD. Talk mit Tees.
Auch mega toll an meinem Job. Ich habe mit Kindern zu tun.
Ja,
es oder? Ist, also man wird, glaube ich, nie so herausgefordert, wie wenn man vor einer Schulklasse steht und Fragen beantworten soll, weil jedes Mal, wenn man denkt, man hat alle Fragen gehört, merkt man, nein, es gibt immer wieder neue Fragen, mit denen du null gerechnet hast. Die siezen mich. Und ich muss erstmal hingehen und sagen, und stopp! Das tut, also es tut weh. Recht und Ordnung gab es nicht mehr, die Polizei hatte sich zurückgezogen, Selbstjustiz wurde irgendwie gang und gäbe. Also das war der Moment, wo ich da hatte so, hei, 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 hei. Dann saßen wir da und wir hören diese Bomben und ich denke mir, ich zuck zusammen.
Ja.
Und denen interessiert's nicht. Und ich habe dann zu ihr gesagt, Kostja, hast du keine Angst, während wir hier sitzen und du hörst die ganzen Bomben? Ich meine, das Lager ist ja aus allen Nähten geplatzt. Und das zu sehen, wie die Menschen leben, das war für mich ein Schock.
Hallo, mein Name ist Christian Thees und in dieser Folge spreche ich mit Sherif Rizkallah. Er ist Moderator und Reporter von Logo, der Kindernachrichtensendung. Eine Sendung, die er selber schon als Kind gesehen hat. Und zwar in Kairo, da ist er aufgewachsen. Er kam später nach Deutschland, hat hier Jura und Politik studiert und ist dann bei Logo gelandet. Wir haben uns in Mainz getroffen und er ist genauso, wie man ihn aus dem Fernsehen kennt, positiv, humorvoll, locker und auch klug. Er erzählt in diesem Podcast ein bisschen, wie er selbst in Kairo aufgewachsen ist. Da waren auch turbulente Zeiten dabei. Und wie es überhaupt dazu kam, dass er auf eine deutsche Schule ging. Als Reporter hat er ja auch Kinder auf der ganzen Welt besucht. Einige besonders nachhaltige Eindrücke schildert er hier, zum Beispiel von Kostja aus der Ukraine, mit dem er auf einem Spielplatz war und der so ganz anders reagiert hat, als er erwartet hat. Oder auch von Kevin, 14 Jahre alt, mit dem er in Bolivien unten in einer Mine war. Und dann gibt es da noch dieses eine Problem, dass die Kinder ihn immer siezen. Es wird unterhaltsam und informativ. Viel Spaß mit Sherif Rizkallah.
Ein Podcast von SWR 3.
Hi, schön, dass ich hier sein darf.
Und wir freuen uns, dass wir dich ein bisschen kennenlernen können.
Ich freue mich auch drauf.
So, wir sind in Mainz. Wir sind in Mainz und du bist mit dem Fahrrad gekommen aus Wiesbaden rüber. Das geht ja auch mal ganz gut.
Das, also ich meine, Wiesbaden, das Schöne ist ja, Wiesbaden ist direkt um die Ecke.
Ja.
Man ist schnell in Mainz. Ich muss zugeben an dieser Stelle, ich war mal Mainzer 3 Jahre lang und bin dann auf die, mir wurde gesagt, falsche Rheinseite übergesiedelt. Es tut mir leid. Ich entschuldige mich jetzt schon mal.
Ich glaube, das Gleiche habe ich von Klaus Kleber schon mal gehört, der richtig gedisst wurde,
ja,
als er nämlich auch nach Wiesbaden gezogen ist.
Ich habe das leider mal vor einer Sendung erzählt und daraufhin habe ich Mainzer Kolleginnen und Kollegen gehabt, die mich alle angeguckt haben, als hätte ich gerade wirklich das Schlimmste gesagt, was man sagen kann. Und ich kannte das nicht. Ich meine, ich kannte auch nicht, dass Düsseldorf und Köln so einen Dist untereinander haben und dass jetzt Wiesbaden und Mainz da auch so eine Konkurrenz haben. Das war mir dann neu. Ich habe es dann aber auf die schmerzhafte Art und Weise gelernt.
Um nicht mitzubekommen, dass Düsseldorf und Köln eine große Konkurrenz haben. Ey, dafür muss man echt schon in Ägypten leben.
ja, es gibt so manches, was ich erst wirklich mitbekommen habe, als ich nach Deutschland gekommen bin, wo ich dachte, ach, interessant, sag bloß, wirklich? Ich habe immer gedacht, ich kenne Deutschland. Ich meine, 14 Jahre deutsche Schule Kairo. Ich war immer mal wieder zu Besuch.
Ja.
Aber wenn man hier wohnt und lebt und das jetzt auch nicht nur ein paar Monate, sondern auch ein paar Jahre, dann merkt man, okay, doch, es gibt Unterschiede. Deutsch ist nicht gleich Deutsch. Das ist so eine Sache, die ich direkt gelernt habe.
Also wie Arabisch ja auch nicht gleich Arabisch ist.
Die Eben.
Ägypter haben wieder ein ganz anderes Arabisch.
Dankeschön, ganz genau so ist es. Dass, die meisten Menschen aus dem arabischen Raum verstehen die Ägypter, nur wir verstehen die anderen alle nicht. Deswegen, ich muss dann nochmal ganz genau hinhören, wenn ich Leute aus dem Libanon, aus Syrien, Marokko wird es ganz schwierig, da muss ich dreifach zuhören und immer sagen, auch bitte ein bisschen langsamer und nochmal. Einfach dreimal dasselbe und irgendwann komme ich auf den Trichter.
Das ägyptische Arabisch ist aber, glaube ich, dichter an dem, wie es so im Lehrbuch steht, oder?
Nee, tatsächlich andersherum.
Ach, es ist andersherum, weil ich weiß nur, es gibt dieses Hocharabisch,
genau,
das keiner spricht.
Also
und zwar niemand.
Ganz genau, es ist halt, wir lesen und schreiben dieses Hocharabisch, aber das ägyptische Arabisch ist gefühlt das am weitesten davon.
Ach, am weitesten entfernt.
Das ist sehr weit davon entfernt. Ich sag mal, Ägypten hat oder hatte immer den Vorteil, dass es ganz viele Filme gibt, die aus Ägypten kommen. Es gibt ganz viel Musik, die aus Ägypten kommt und die wird im arabischen Raum gehört und gesehen. Und das führt dazu, dass die anderen arabischen Länder den ägyptischen Dialekt verstehen. Nur andersherum wird es ein bisschen schwierig. Ich meine, der libanesische Dialekt ist auch sehr weit entfernt. Am nächsten dran sind die tatsächlichen, ich sag mal, die Kernaraber, Saudi-Arabien zum Beispiel, die Emirate. Die sind am nächsten dran am Hocharabisch und bei denen verstehe ich auch mehr als bei zum Beispiel Menschen aus Algerien oder Marokko.
Klar. 2015 kamen ja viele Menschen zu uns und ich habe dann noch ein paar Syrer, ein paar Iraker kennengelernt und wollte dann auch so ein bisschen Arabisch lernen und stellte dann erstmal fest, dass dieses Hocharabisch in Anführungszeichen, das man so in den Büchern sprach, was ich dann so gelernt habe, so stückeweise, um einfach denen auch mal ein paar Brocken vorzuwerfen. Und dann las ich nur, dieses Arabisch spricht niemand. Also im Hochdeutschen gibt es ja immerhin Leute in Hannover, in Norddeutschland.
Die Leute, die mir das Leben einfach machen, genau.
Die, wie heute auch noch? Ja, hast du heute auch noch mit Dialektschwierigkeiten?
Also ich merke, es gibt so gewisse Dinge, da bin ich, also Bayerisch ist für mich leider, da bin ich komplett raus.
Witzig, weil für uns bist du ja auch letztendlich Deutsch. Also ich meine, du bist ja auch Deutsch, aber Dialekte gehen schwer.
Ist wirklich schwierig. Also auch in Köln, ich meine, das Kölsch, manche Dinge habe ich mir zusammengereimt. Küt wird küt, habe ich irgendwann gesagt, gut, das kommt, wie es kommt, dankeschön.
Okay.
Und auch, dass Dinge unterschiedliche Begriffe haben. Ich meine, Frikadelle hat irgendwie 10 verschiedene Bezeichnungen gefühlt. Klar. Das Endstück vom Brot, das ist auch eine Sache, wo ich dachte, das Endstück vom Brot ist das Endstück vom Brot.
Der Knust.
Dankeschön.
Wie kann er noch heißen?
Ja, das ist, da bin ich halt raus. Ich weiß nur Kreppel und Berliner und das ist jetzt zum Beispiel, oder die einen sagen Eierkuchen dazu, da sind das wiederum die...
Eierkuchen, Pfannkuchen, Eierkuchen.
Und da bin ich so, okay, nein, ich habe gewisse Dinge gelernt, dass ein Berliner halt einfach Berliner heißt und das Kreppel kannte ich zum Beispiel gar nicht. Das habe ich dann erst gelernt, als ich hierher gekommen bin.
Ja, ich habe es dann auch aufgegeben, wieder das Arabisch lernen, habe gedacht, wenn das keiner spricht, was soll's?
Ja.
Nein, das ist natürlich.
Es sieht nur schön aus, wenn man schreibt.
Weißt du was? Und es fällt einem unschwer. Ich hatte das große Ziel damals, alle Buchstaben schreiben zu können. Und es ist ein solch schönes Gefühl zu schreiben. Erstmal ungewohnt von rechts nach links, aber es sind so viele Schwünge. Und dann dieses Ja-Zeichen, die Ente, wie sie auch genannt wird. Ja. Weißt du, hinten nochmal dieser Schwung, 2 Punkte drauf und so. Das ist ein so gutes, das macht körperlich was mit dir.
Also Kalligrafie war auch, ich meine, Arabisch und ich waren jetzt nicht die besten Freunde in der Schulzeit. Ja. Aber die Kalligrafiestunden habe ich wirklich genossen. Also auch so, ich hatte dann einen dickeren Füller und dann konnte man auch wirklich deutlich schöner schreiben. Und wir hatten einen Arabischlehrer, der hat sich auch immer sehr viel Zeit genommen, uns das ganz genau zu zeigen, wie man schön Arabisch schreiben kann. Und von der Aussehen tut es sehr schön. Das heißt, es war halt nur alles andere drumherum etwas anstrengend.
Es sieht wirklich schön aus und es fühlt sich einfach im Arm gut an. Und ich finde es vor allem vor dem Hintergrund interessant, als dass ja bald niemand mehr auch nur handschriftlich schreiben wird. Also ich weiß nicht in 10 Jahren, ob Schüler, Grundschule noch wirklich Handschrift machen werden oder ob das passé ist. Mit all der KI. Das ist eine berechtigte Frage. Ne?
Da bin ich auch gespannt. Ich meine, wir berichten ja bei Logo, seitdem ich da bin, immer und immer wieder über Digitalisierung. Die Tablets an Schulen, Computer an Schulen, Internet an Schulen. Was machen die Skandinavier? Was machen wir nicht? Gerade auch während Corona. Und das ist so immer der Moment, wo wir intern dann diskutiert haben und auch Kolleginnen und Kollegen erzählt, die kleine Kinder haben. Mein Sohn, der tippt halt vor allen Dingen auf dem Tablet halt rum. Und ich so, okay, wow. Wie auch viele erzählt haben, die Handschrift meines Sohnes ist wirklich schlecht. Ich meine, am Anfang war meine Handschrift wahrscheinlich auch nicht die beste. Aber wir mussten das halt machen.
Ja.
Und ich bin mal gespannt, ob das wirklich so eintreten wird, dass es weiter in diese Richtung geht. Oder ob es nicht dann doch mal irgendwie so einen Turning Point gibt, den es ja auch in Skandinavien jetzt ansatzweise gibt.
Ist das so?
Naja, wir hatten das letztens, glaube ich, als Thema, dass zumindest in einigen der skandinavischen Länder dieses All-in-Digitalisierung zu 100%, keine Bücher, keine Hefte, alles nur noch auf dem Tablet, dass das ein Stück weit wieder zurückgenommen wird. Und deswegen bin ich mal gespannt. Ich meine, das Buch damals, als Kindle und Co. aufkam und iBooks und wie auch immer, hat man ja auch irgendwie gedacht, okay, das Buch, mal gucken, wie lange es das noch geben wird. Ja. Aber es gibt sie zum Glück immer noch.
Aber weil man es auch zum Vergnügen liest.
Genau.
Und Schreiben ist meist Arbeit. Ne? Also meistens ist es Arbeit. Und das ist natürlich sehr effektiv, wenn man es tippt. Die Versuchung ist sehr groß.
Obwohl, ich bin ja wirklich so ein analoger Mensch tatsächlich. Also ich bin so Konzepte schreiben. Zum Leid meiner Kolleginnen und Kollegen bin ich gerne mal derjenige, der Konzepte schnell handschriftlich runterschreibt, abfotografiert und rüberschickt. Da machen sie sich alle drüber lustig. Weil das hatten sie so irgendwie auch noch nicht. Aber ich muss es manchmal, gerade wenn ich Reportagen drehe, muss ich mir einmal vor Augen führen, so hier visualisieren, womit fängst du an, was machst du als nächstes? So wirklich ganz rudimentär Zeitstrahl. Wie soll das Ding aussehen? Und deswegen, das könnte, ich meine, auf dem Laptop oder Tablet ging das sicher auch. Ich meine, auf meinem iPad irgendwie mit dem Stift zu schreiben, das funktioniert. Es ist aber nicht dasselbe.
Nein, es gibt aber, glaube ich, so ein Mittelding. Das fühlt sich an wie Papier und wird gleichzeitig digitalisiert.
Das habe ich gesehen letztens, auf Social Media wurde mir das angezeigt.
Und das ist auch gar nicht so frisch, also das gibt es schon seit ein paar Jahren, aber angeblich, ich habe es noch nie probiert, angeblich kann man darauf schreiben, also es ist jetzt etwas matter, das ist nicht so ein iPad-Bildschirm, sondern es ist einfach matter und es soll sich anfühlen wie auf Papier schreiben, wird aber trotzdem digitalisiert gleich. Und dann sind deine Kollegen nämlich happy. Das soll die dir zum Geburtstag schenken.
Wann ist dein Geburtstag? Meine lieben Kolleginnen und Kollegen, falls ihr gerade zuhört, das wäre doch mal was. Das macht uns allen das Leben einfacher.
Wann ist dein Geburtstag?
11. September.
Guter Tag. Ein besonderer Tag. Okay.
Ein Tag, wo viele sagen, den kann man sich merken.
Ja. Mein Geburtstag ist der 24.12.
Okay, den kann man wirklich nicht vergessen. Wobei gab es dann immer doppelt Geschenke?
Ja, morgens wieder. Ist lustig, das ist die erste Frage von allen.
Man könnte es ja auch einfach machen und sagen, okay, zwei Fliegen mit einer Klappe.
Total.
Und ich meine, Geschenke aussuchen und suchen ist nicht immer einfach. Und dann zu sagen, hey, komm. Man muss auch manchmal die Dinge nehmen, wie sie kommen. Und ich meine, das ist doch...
Meine Eltern hatten Angst, ich würde traumatisiert werden durch dieses Datum. Man hat ihnen schon immer gesagt, ich werde ja auch mit K geschrieben. Der Christian mit K. Und die Freundinnen meiner Eltern haben damals schon gesagt, irgendwie, der Junge wird sein Leben lang darunter zu leiden haben, dass sie ihn mit K schreibt. Absurder Gedanke heute, total absurd, wirklich auch lächerlich. Aber das waren so die Bedenken damals, die Kritik an meinen Eltern.
Oh, ui.
Ja.
Okay.
Ja, es ist alles normal.
Ja, ich meine, ja, ich glaube, was war mal bei meiner Cousine, hatten wir auch eine Namensdiskussion, sie heißt Nathalie.
Ja.
Und wir haben uns gefragt, wie
geboren, wo?
Auch in Kairo.
Auch in Kairo.
Und wir haben uns gefragt, okay, wie, und die haben, glaube ich, eine halbe Ewigkeit diskutiert, ist es mit einem T, ist es mit einem TH? Und ich war so, ist doch eigentlich egal. Aber ist auch wie mein Nachnamen, als ich den ins Deutsche quasi rüberbringen musste. Wie schreibe ich meinen Nachnamen? Ich meine, da gibt es bestimmt irgendwie viele Schreibweisen. Am Ende, auch in Ägypten haben wir diskutiert, okay, wie schreiben wir es im Pass? Am Ende habe ich, glaube ich, die Version genommen, die ich mir als erstes irgendwie merken konnte, obwohl ich es ganz anders ausspreche. Von daher, mein Gott, am Ende, meine Haltung ist, egal wie es schreibt, tatsächlich auch egal wie es sagt, solange ihr mich meint, ist alles in Ordnung.
Warum war das bei Nathalie denn ein Thema? Denn eigentlich wird das ja nur im Arabischen geschrieben dann. Warum habt ihr euch um die andere Schreibweise?
Man muss sich in Ägypten auch immer für die englische oder, also ich sag mal, auch, genau,
Schreibweise. An.
Genau, das muss man machen, weil Schulanmeldungen, wenn man Reisepass hat, das wird alles natürlich auch, ich sag mal, dann Zweitsprache, dann Englisch und da musste man sich entscheiden. Okay. Und das dann aber wiederum zu ändern, ist ein Bürokratieakt und deswegen muss man sich das ganz genau überlegen.
Ist die ägyptische Bürokratie vergleichbar mit der deutschen am Ende?
Ein Stück weit, ja.
Weil ich hätte mehr Chaos erwartet. Mehr so,
ja, doch, das definitiv.
Mehr so laissez-faire.
Das, also ich sag mal, zumindest zu der Zeit, in der ich in Ägypten war, ging halt viel, wenn man das nötige Kleingeld hatte. Und das war, ich meine, das vom Grundsatz her ist es blöd, weil ich meine, es ist ja, gerade bei so bürokratischen Dingen wäre es ja eigentlich wichtig zu sagen, wir sind alle gleich und der Staat behandelt uns alle gleich und nicht, weil ich den 20er gerade raushole, kriege ich das, was ich eigentlich haben möchte und der andere muss nochmal dreimal antanzen und was auch immer beibringen. Aber das, ich sag mal, es gab dieser Ermessensspielraum, den es ja auch in der deutschen Verwaltung gibt, in der Theorie, der wird in Ägypten, ich sag mal, zu 102% ausgeschöpft. In Deutschland etwas weniger. Das ist auf jeden Fall schon so. Aber an sich so von, dass man Anträge braucht und Formulare und, das ist in Ägypten mindestens genauso schlimm, wenn nicht sogar noch einen Tick mehr als in Deutschland.
Wie kam es, dass du auf einer deutschen Schule warst in Ägypten? Und zwar auch im Kindergarten schon. Ne?
Genau, also
deutscher Kindergarten, deutsche Schule. Wer war denn da der Deutschland-Fan?
Es fing mit meiner Mama an. Also es war andersherum. Meine Großmutter, drei Kinder, hat meine Mama und zwei Brüder von ihr, also zwei Söhne.
In Kairo.
Und dann hat sie sich überlegt, okay, Schulen? Welche Schulen werden es? Und für meine Oma, ich meine, meine Oma war Hausfrau, die hat nie einen Tag in ihrem Leben gearbeitet und für sie stand fest, okay, die Jungs müssen das Geld verdienen, die müssen also Englisch lernen, weil Englisch wird man brauchen. Okay. Also englische Schule, tschüss, die beiden Jungs erledigt. Was machst du mit den Mädchen? Meine Oma war auf einer französischen Schule und für sie stand fest, niemals französische Schule. Sie konnte, das hat einfach, das hat ihr nicht gefallen und ihre Schwester war auch noch Französischlehrerin. Also für sie stand auf jeden Fall fest, es wird keine französische Schule. Und dann hat sie gesagt, na gut, okay, was gibt's denn sonst so? Es gibt eine deutsche Nonnenschule. Und ich meine, an einer deutschen Nonnenschule wird sie Ordnung, Disziplin lernen und Deutsch ist nochmal was anderes, also auch Prestige. Und meine Mutter wird sowieso heiraten, Kinder bekommen, zu Hause bleiben, von daher braucht sie auch kein Englisch, von daher, komm, deutsche Schule, auf geht's. Also hat sie meine Mama auf die deutsche Schule geschickt und im Nachhinein, ich habe meiner Oma dann irgendwann gesagt, danke, dass du so wirklich mittelalterlich gedacht hast. Weißt du, es ist wirklich so denken wie im Mittelalter. Meine Mama hat, ich meine, der Plan ist ja aufgegangen. Meine Mama hat geheiratet, sie hat Kinder bekommen, sie hat aber gearbeitet, seitdem sie 23 ist. Und meine Oma hat irgendwann bereut, dass sie die Jungs nicht auf die deutsche Schule geschickt hat, weil meine Mama konnte halt Deutsch, Arabisch, Englisch, Französisch, während ihre beiden Brüder nur Englisch und Arabisch sprechen konnten.
Wie heißt deine Mama?
Meine Mama.
Ja, wie heißt
Merwat.
Merwat.
Die ist gerade heute übrigens zu Besuch bekommen.
Nein, wirklich?
Gerade frisch aus Kairo ist sie jetzt da. Und von daher, dass sie entkommt ja eigentlich normalerweise gerne dem ägyptischen Sommer, aber gerade hat sie auch gesagt, komm, wenn sie gerade mal Zeit hat, kommt sie vorbei.
Ach, wie schön. Gut, die konnte also diese ganzen Sprachen.
Und dann stand für sie fest, ich meine, die deutsche Bildung ist halt auch einfach unfassbar gut. Ich habe es ja auch bei meinen Freunden in Kairo gemerkt. Die einen waren auf der französischen Schule, die andere auf der englischen Schule. Die deutsche Ausbildung ist halt einfach anders. Wir lernen halt einfach auch unfassbar viel. Und wir sind, also ich meine, meine Freunde haben uns immer irgendwie das deutsche Militär genannt, so nach dem Motto, jetzt die Analogie mit der Bundeswehr mal zur Seite geschoben, aber grundsätzlich sehr so geradeaus, nicht um den heißen Brei herumreden, einfach mal machen.
Aber woran habt ihr das gemerkt? Also im Vergleich jetzt zu der französischen Schule.
Ich glaube, wir haben nicht so viel rumgenörgelt wie die anderen. Ich meine, wir hatten, wir mussten den arabischen Abschluss, muss man machen, also den arabischen Realschulabschluss. Abitur, G8 stand bei uns an. Das heißt, dann hatten wir in der 10. Klasse noch diese Zentralprüfung, die aus Deutschland kam. Also wir hatten an wirklich so schulischem Pensum hatten wir einiges um die Ohren und haben noch einige Freunde von mir, die amerikanische, die SATs damals, also die amerikanische Aufnahmeprüfung für die Unis gemacht und wir haben es einfach gemacht. Und die anderen hatten im Prinzip die Hälfte und waren am Strampeln. Und deswegen haben die immer gesagt, naja gut, ihr seid ja die deutsche Schule, von daher, eure Maßstäbe sind nicht bei uns. Und deswegen bin ich auch jetzt meiner Mama sehr dankbar, weil...
Oder?
Eigentlich meine Oma, danke, dass du so mittelalterlich gedacht hast, weil ohne dich wäre ich heute nicht hier.
Und deine Mutter spricht wahrscheinlich auch immer noch ganz gut Deutsch, weil sie natürlich seit vielen Jahren Logo guckt jeden Tag dort, oder?
Sie ist eine fleißige Guckerin,
das stimmt. Das ist ja auf ihr Deutsch ist das ja perfekt. Ist ihr Deutsch gut heutzutage?
Ja, also ich meine, sie sagt selbst, es ist ein bisschen eingerostet manchmal. Ja,
logisch, klar.
So artikelmäßig, der, die, das.
Ja,
aber ansonsten, also, sie versteht alles und sie kann auf jeden Fall ganz entspannt in Deutschland alles Mögliche tun. Von daher, es ist da und sie versteht alles, was wir bei Logo sagen und zeigen.
Mit der, die das, kann man auch wirklich sich nur entschuldigen. Oder bei allen, die diese Sprache irgendwann mal lernen. Auch dann noch, im Französischen ist ja schon mit männlich-weiblich schon anspruchsvoll. Aber noch ein drittes zu bekommen. Und Mädchen zum Beispiel heißt das Mädchen.
Genau.
Das ist einfach gemein.
Und dann im Plural die Mädchen. Und dann denkst du, ja, okay.
Alles klar. Wie bist du aufgewachsen? Also als Kind?
Mit viel deutschem Fernsehen tatsächlich. Also meine Mama hat, dadurch, dass sie die einzige Bezugsperson war, die Deutsch sprechen konnte, wollte sie, dass wir Deutsch auch noch anderswo erleben. Deswegen hatten wir deutsche Bücher zu Hause. Und mein Bruder und ich, wir hatten deutsches Fernsehen. Und deswegen,
per Satellitenschüssel oder was?
Genau, wirklich per
Satellitenschüssel.
Also,
hat jeder eine Satellitenschüssel da gehabt?
In Ägypten gibt es unfassbar viele Satellitenschüssel. Okay. Also es war nicht unsere einzige, die auf dem Dach stand. Und die hat halt dafür gesorgt, dass wir ZDF tatsächlich zeitweise, RTL und RTL 2 und Vox empfangen konnten. Okay. Und da waren auch die ersten Berührungspunkte mit Logo. Ich habe Logo noch geguckt, als das Zebra durch den Bildschirm gehüpft ist, als Logo noch wirklich ganz anders aussah. Und das waren so die ersten Berührungspunkte. Deswegen, die Sendung war mir nicht fremd und deutsches Fernsehen an sich war mir nicht fremd. Und deswegen, das war von Anfang an so die große Stütze, dass ich halt auch Deutsch sprechen konnte. Ich meine, lesen ist das eine, aber es zu hören und dann wiedergeben zu können, das ist nochmal was anderes.
Ja. So, und nachmittags. Was hat der kleine Sheriff nachmittags gemacht? Also, bei uns geht mal raus bolzen.
Ja, nee, bei und uns du? Eher weniger. Wir kamen so um 14 Uhr von der Schule, ja. Pi mal Daumen. Und dann wurde gegessen. Und dann tatsächlich erstmal so Füße hochlegen, entspannen. Rausgehen, spielen in der Natur ist in Kairo etwas schwierig.
Du hast völlig recht.
Deswegen war bei uns, ich meine, wir haben mit meinen Großeltern zusammen gewohnt und die Wohnung war zum Glück etwas größer. Ich habe die, glaube ich, alle nachhaltig wahnsinnig gemacht, weil dann wurde halt der Spielplatz nach innen verlegt. Aber meine Oma hatte wohl eine unfassbare Geduld, weil sie immer ziemlich entspannt war. Und so habe ich halt drin meine Zeit verbracht. Also es war tatsächlich, wir waren sehr viel drinnen, außerhalb während der Schulzeit.
Auch lesen oder vor allem Fernsehen gucken? Denn Lesen und Romane, das ist ja gar nicht so verbreitet dort in der arabischen Welt.
Also nicht wirklich.
Also syrische Freunde haben, glaube ich, die ich habe, die haben noch nie in ihrem Leben einen Roman gelesen. Gibt es da eigentlich nicht viel?
Man liest mal die Zeitung, man liest auch mal einen Comic.
Okay.
Aber so wirklich Bücher lesen, ich kenne keinen in meinem Freundeskreis, der das getan hat. Ich habe auch keine arabischen Bücher gelesen. Deswegen, ich habe mich auch am Anfang lesen und ich waren keine natürlichen Freunde. Ich war tatsächlich eher so der Fernsehgucker. Das kam erst deutlich später, also wirklich so Richtung Abitur. Ich meine, ich habe die Pflichtlektüren alle gelesen, die wir lesen mussten. Manche haben mich auch mehr interessiert als andere. Ich meine, Kleider machen Leute habe ich, glaube ich, zweimal durchgelesen. Da gab es andere, wo ich mich eher so durchgekämpft habe. Deswegen war das am Anfang eher so, doch, der Fernseher war so mein bester Freund, in Anführungsstrichen. Und erst ging später, kam das Lesen noch dazu.
Was ist Kleider machen Leute? Von wem ist das? Was ist das für ein Buch? Ist das ein berühmtes Kinderbuch?
Nee, nicht wirklich.
Also, des Kaisers neue Kleider vielleicht?
Nein.
Nee, es gibt ist ein Märchen.
Das ist ja das. Also genau, das Märchen kenne ich auch.
Okay. Aber Kleider machen Leute.
Ja,
ich kenne es noch nicht. Also das ist alles. Es gibt sicherlich.
Jetzt wäre der Zeitpunkt, wo ich eigentlich mein Handy, also in der Sitzung, wenn wir über sowas diskutieren, würde ich jetzt mein Handy zücken und googeln.
Ja.
Weil ich meine Bertolt Brecht bin.
Ach so, sowas schon. Wir googeln die mal zusammen. Ja, also, Kleider machen Leute. Du hast echt Bertolt Brecht da gelesen als Jugendlicher, als Kind?
Ja, ich glaube, das ist nicht Kleider machen Leute.
Du bist aber.
So, Kleider machen Leute, was sagt das Handy?
Kleider machen Leute Roman.
Nee, Gottfried Keller, tut mir leid.
Ach, Gottfried Keller, alles
das
klar.
Das war jetzt daneben. Draußen vor der Tür war, glaube ich, Bertolt Brecht.
Draußen vor der Tür ist, jetzt habe ich einen Blackout, aber es fällt mir gleich ein. Gottfried Keller ist, glaube ich, auch mit Romy und Julia auf dem Lande oder sowas gibt es noch. Dann draußen vor der Tür ist Borchers, Wolfgang Borchers.
Borchert,
glaube ich.
Borchert,
genau. Und ach, guck mal, aber Kleider machen Leute. Hab ich das was hab gelernt ich jetzt. Ich liebe es ja zu lernen, du auch, ne?
Ja, und das ist auch das Schöne an Logo, ich lerne dort nie aus. Also 6 Jahre jetzt mit dabei und wir haben immer wieder unsere Erklärfilme, wo ich davor sitze, also stehe im Studio und mir denke, ach was, sag bloß, jetzt habe ich es mal verstanden. Weil wir halt eben in 1 Minute 30 Inflation erklären, weil wir halt eben wirklich gar kein Wissen voraussetzen. Ich meine, ich erinnere mich damals, als der Brexit war, musste ich, und ich habe 10-12 Tage moderiert und ich musste jeden Tag, weil wir das Thema, glaube ich, jeden Tag hatten, der Brexit, das ist der Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union. Die Europäische Union, das ist ein Zusammenschluss von 27 Ländern, zu denen übrigens auch Deutschland gehört. Ja, und dann kommen wir zum Thema des Tages. Also es war, wir fangen wirklich immer bei Null an. Das ist für die Zuschauerinnen und Zuschauer gut. Wenn man ein paar Tage hintereinander moderiert, dann zerrt es manchmal etwas an den Nerven.
Okay, Sheriff, du hast die 90 Sekunden für Inflation.
Oh. Es ist knifflig. Ich meine,
es ist super knifflig.
Das sind auch die Momente, wo ich hatte, glaube ich, einmal den Versuch, wo ich Schlagzeilen bekam und die in Logosprech übersetzen sollte. Und das artet halt leider immer halt aus, weil Schlagzeilen funktionieren super im Erwachsenenfernsehen.
Ja.
Aber das dahinter zu erklären, braucht halt Zeit.
Weil jede Schlagzeile ungefähr 15 Fragen aufwirft, ne?
Genau, ganz genau. Und das ist, ich sag mal, es ist auch unsere tägliche Herausforderung. Wie kriegen wir das alles komprimiert, vereinfacht runtergebrochen, ohne es zu banalisieren und zu viel zu vereinfachen kommt.
Schwierige und komplexe Dinge wirklich verständlich aufzubereiten, das ist natürlich gerade für jemanden, der Jura studiert hat, besonders schwer, fast schon unmöglich.
An dieser Stelle nochmal eine Entschuldigung an das gesamte Team, das mich das erste Jahr wirklich ausgehalten hat, weil ich kam vom Studium, wo ich gelernt habe, drück die Dinge so kompliziert wie möglich aus, dann kann dir niemand was in der Klausur. Das war das, was ich gelernt habe. Und dann kam ich zur Logo und da hieß es, kurze, einfache Sätze, Sherif, keine Schachtelsätze, vor allen Dingen keine Sätze, die du im echten Leben nicht aussprechen kannst, weil du dich dann verhaspelst. Und ich gehe jetzt manchmal zurück und gucke mir meine Moderation von 2019 an und denke mir so, hei, 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 dass meine Schlussredakteurinnen und Redakteure diese Geduld hatten, das auszuhalten, ist bemerkenswert. Weil, alter Schwede, das war wirklich teilweise nicht gut.
Und warum haben sie an dir festgehalten? Was glaubst du?
Weil ich eine ganz tolle Chefin habe, ja, die irgendwas in mir gesehen hat. Das ist ja, wir kennen uns schon tatsächlich sehr, sehr lange. Als ich Praktikum beim ZDF gemacht habe, 2012 oder 13 war das. Mhm. Da haben wir uns kennengelernt. Ganz per Zufall. Ich kam aus Kairo, ägyptische Revolution. War dann da beim Heute-Journal Praktikant und in der großen Sitzung hieß es dann, ah, übrigens, wir haben den Praktikant aus Ägypten, passt ja eigentlich ganz gut gerade. Und damals war sie noch Schlussredakteurin und kam, meinte, willst du nicht zu uns heute bei Logo vorbeikommen und mal erklären, was bei dir in deinem Land abgeht? Mhm. Und damals haben wir uns da kennengelernt und sind irgendwie über die Jahre in Kontakt geblieben. Und dann war ich bei dem Casting, oh, und dann hieß es, willst du nicht als Moderator zu uns kommen? Und irgendwas hat sie gesehen. Also deswegen, es braucht immer die Leute, die einem in etwas, also in etwas sehen, was man vielleicht selbst in dem Moment noch gar nicht so sieht und die dann einen pushen und fördern.
Das stimmt. Gibt es das Video noch, wie du damals für Logo interviewt wurdest? Das der kleine Sherif, also der junge Sherif.
Der junge Sherif,
also,
wie alt 16.
warst du? Ich glaub, 16. Immerhin 16. Gibt es
das? Es gibt es und das Witzige war, meine,
aber nicht auf YouTube, ne?
Ich glaube nicht. Das haben wir aber bei uns auf logo.de, also auf unserer Internetseite, ja, weil es damals ein Ankündigungsvideo gab. Es gibt einen neuen bei uns und damals wurde dieser Schnipsel gezeigt, wie ich da im Studio stehe und interviewt werde und erkläre, was passiert und Sprung nach vorne. Ich glaube, das waren dann wirklich 6 Jahre später, stehe ich wieder in einem Studio, halt nur in einer anderen Position.
Das ist toll. Und damals hattest du den arabischen Frühling, du hattest Revolution tatsächlich noch ein bisschen mitbekommen, bevor du nach Deutschland gekommen bist für das Praktikum,
genau,
beim Heute-Journal. Was hast du erlebt?
Also es war ja, ich sag mal, die zweite Revolution in Anführungsstrichen. Ja, genau. 30. Juni fing das ja alles an mit massenhaft Menschen, die auf die Straße gehen, um gegen die Muslimbrüder zu demonstrieren. Ob das jetzt ein Putsch war oder eine Revolution, klammer ich aus. Aber es war auf jeden Fall Menschen, die unzufrieden sind und auf die Straße gehen und sagen, nein, danke, so nicht. Und die ersten Tage habe ich da komplett mitbekommen. Und dann in den Flieger zu hüpfen und hier zu sein, war nochmal ein bisschen surreal, weil es halt wirklich von Aufruhr Kairo zu idyllischem Mainz war schon Kontrastprogramm.
Warst du erleichtert darüber? War das ein gutes Gefühl oder hast du eher Sorgen gehabt um die Familie, die du zurückgelassen
also
hast?
Also im Gegenteil, wir hatten das Ganze ja schon einmal 2011 mitgemacht, ja, mit der 25. Januar, als damals die Menschen auf die Straße gingen gegen Mubarak. Damals hatte ich Angst. Wir waren ja quasi 18 Tage eingesperrt zu Hause, weil da auch wirklich Anarchie war, Gefängnisse, die aufgebrochen worden sind, Menschen, die einfach komplett aus Rand und die waren wirklich hemmungslos unterwegs. Recht und Ordnung gab es nicht mehr. Die Polizei hatte sich zurückgezogen. Selbstjustiz wurde irgendwie gang und gäbe. Und das war mir zu viel des Guten. Also das war der Moment, wo ich dachte so, hei, 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 hei.
Da seid ihr auch gar nicht mehr aus dem Haus gegangen.
Nein. Nein, also es war, da sind wir wirklich, wir haben auch nicht geschlafen wirklich. Es war so eher so Schichtbetrieb. Meine Mama und meine Oma haben, glaube ich, die Nächte durchgemacht. Wir sind auch relativ spät erst ins Bett gegangen, weil wir alle vom Fernseher geklebt haben. Was passiert als nächstes? Das war 2013 anders.
Ja, okay.
Es war alles noch ein Ticken, ich sag mal, nicht ganz so anarchisch. Das Militär war da, die Polizei war auch noch da und es hat alles nicht so lange gedauert.
Dann wissen wir schon mal, wie du in Richtung Logo gekommen bist, wie das angefangen hat. Und das beantwortet er dann fast auch schon, denn ich habe ein, zwei Kinderfragen auch dabei.
Jetzt bin ich gespannt.
Hallo, Sherif. Hast du dich bewusst dazu entschieden, Kindernachrichten zu machen oder kam das dann einfach so irgendwann?
Du wurdest mehr oder weniger einfach dazu eingeladen,
ich
oder?
Ich wurde tatsächlich mehr oder weniger dazu eingeladen. Es war auch nie so mein großes Ziel, oh, ich möchte unbedingt Journalist werden und ich möchte unbedingt Moderator werden. Meine Mama erzählt ja gerne die Geschichte, dass ich je nach Tag eine andere neue Idee hatte. Von Koch über Lehrer, über Arzt. Ja. Es war immer was anderes. Ich konnte mir viele, viele Dinge vorstellen. Mir haben viele, viele Dinge Spaß gemacht. Mir war nur klar, ich möchte etwas machen, wo jeder Tag anders ist und wo ich das Gefühl habe, ich liefere wirklich einen Mehrwert für andere. Und deswegen bin ich im Nachhinein unfassbar dankbar, dass ich bei Logo gelandet bin, weil da habe ich wirklich das Gefühl, ich gehe abends raus und denke mir, okay, du hast einen Beitrag geleistet, dass Kinder im deutschsprachigen Raum informiert werden. Die müssen sich nicht an Erwachsene wenden, um etwas erklärt zu bekommen. Sie müssen sich nicht Tagesschau, Heute und Co. angucken, wo sie nur die Hälfte verstehen, sondern sie haben ein Angebot, was sich speziell an sie richtet und auf ihrem Niveau die Dinge einfach und verständlich erklärt. Und das jeden Tag tun zu dürfen, ist für mich ein echtes Privileg.
Irgendwann standest du dann wirklich vor der Kamera bei Logo. Dazu hat Mavi eine Frage, kommt aus Berlin.
Hallo, hier ist Mavi. Ich bin 9 Jahre alt und komme aus Berlin. Und ich habe eine Frage an dich, Sherif. Hast du manchmal Angst vor den Logo-Sendungen, die du moderieren musst?
Also erstmal lieben, lieben, lieben Dank für die Fragen. Also ich finde auch mega toll an meinem Job, ich habe mit Kindern zu tun.
Ja,
es ist, also man wird, glaube ich, nie so herausgefordert, wie wenn man vor einer Schulklasse steht und Fragen beantworten soll, weil jedes Mal, wenn man denkt, man hat alle Fragen gehört, merkt man, nein, es gibt immer wieder neue Fragen, mit denen du null gerechnet hast. Und zu der Frage von Mavi, ich habe öfter mal Angst. Also die erste Sendung war ich unfassbar hibbelig. Ich war aufgedreht, ich war, habe gedacht so, okay, ich glaube, ich hätte einen Marathon laufen können an dem Tag, weil ich so aufgedreht war. Aber es ist immer noch so, gerade wenn, es ist tatsächlich unterschiedlich. Es gibt die Bundestagswahlsendung, die wir jetzt haben aus Berlin. Da wird alles anders sein. Wir sind nicht im Studio. Wir haben keinen Teleprompter. Wir haben Publikum vor Ort. Wir wissen nicht, was an dem Abend sonst noch so passiert, wie das Ergebnis sein wird. Das heißt, es gibt viel, was anders ist. Und das sind die Momente, wo ja doch meine Knie so ein kleines bisschen weich werden. Aber das Gute ist, ich bin ja nicht alleine dort. Das ist eine Sache, die ich gelernt habe in diesen Jahren. Es ist kein Einzelding, sondern es ist Teamarbeit. Ich bin zwar zu sehen und stehe da vor der Kamera, aber hinter der Kamera steht ein großes, großes Team, was mich unterstützt. Ja. Und wo ich am Ende sage, selbst wenn ich irgendwann mal einen Aussetzer habe, ich weiß, es gibt Leute im Hintergrund, die werden mich retten. Ja. Und das beruhigt mich dann wieder. Das ist so eine Sache, die musste ich erst lernen. Aha. Wie auch etwas ganz Banales. Wenn ich in die eine Kamera gucke und dann einen Wechsel mache, um in die andere Kamera zu gucken, habe ich am Anfang immer, und das hat man irgendwie so, habe ich am Anfang immer noch mit einem Auge geschielt, um zu gucken, ob die Kamera wirklich dort ist. Das war immer so, okay, zuerst das Auge, dann das Gesicht. Und meine Trainerin hat damals gesagt, du musst darauf vertrauen, dass die Kamera da ist. Es ist so ein bisschen wie einfach sich fallen lassen und vertrauen, dass man aufgefangen wird.
Ja.
Und so war das auch im Studio. Und am Anfang war es am Auge, dann das Gesicht. Mittlerweile gucke ich einfach rüber. Und wenn die Kamera nicht da ist, dann ist es auch halb so schlimm. Die wird mich finden.
Und ein bisschen Angst nennt man ja auch Lampenfieber.
Genau.
Und das ist ja vor allem auch besonders gut, wenn man etwas gut machen möchte. Wenn man dann so konzentriert ist. Und also so ein ganz bisschen Angst kann auch helfen und auch was Gutes sein.
Definitiv.
Ne?
Wir machen uns ja ehrlich gesagt immer Sorgen, wenn der Tag zu ruhig ist. Also wenn der Tag zu ruhig ist, ich meine Moderationen schon sehr, sehr früh geschrieben habe und es keine Überraschungen gibt, das ganze Material ist da, die ganzen Filme sind fertig. Und wir auf diese Sendung nur warten müssen, das sind die Momente, wo wir unruhig werden und sagen, oh bitte, lass diese Sendung gut vorbeigehen. Weil das sind eigentlich die Momente, wo, wenn diese Anspannung fehlt, wo dann irgendwann etwas Dummes passiert, was man normalerweise nie tun würde. Und deswegen, Lampenfieber hatte ich bei Referaten in der Schule auch immer. Und das hilft. So ein kleines bisschen Anspannung ist wichtig. Sie darf halt nur nicht die Kontrolle übernehmen.
Und wenn man Angst hat, ist man auch nie alleine. Es gibt immer andere, die genau die gleiche Angst haben.
Ja.
Also man ist ja auch nicht alleine.
Nein, ne? Das definitiv nicht.
Ja, man ist auch nicht der Erste, der Angst hat vor so einer Geschichte. Es gab auch schon tausende andere. Jeder, der zum ersten Mal vor der Kamera stand, hat auch ein bisschen Angst gehabt in der Sekunde.
Ja.
Ist doch klar.
Oh ja. Es ist, deswegen, wir haben ja im Studio Kolleginnen und Kollegen, die schon lange mit dabei sind. Die machen diesen Job schon wirklich lange. Das heißt, die haben ganz, ganz viele Moderatorinnen und Moderatoren gesehen, die ihre erste Sendung haben.
Ja.
Und deswegen, für die schmunzeln mittlerweile nur noch, aber geben sich alle unfassbar viel Mühe, weil sie es so oft erlebt haben. Und dann wollen sie es den Neulingen im Studio so angenehm wie möglich machen.
Und Angst bewahrt uns ja auch dafür. Das heißt immer, Angst ist ja auch gut. Einfach nur dumme Dinge zu machen, ja, den ganzen Tag. Und das ist ja auch wieder das Schöne. Dann haben wir noch das München.
Ich bin gespannt.
Mich würde interessieren, ob euer Globus wirklich im Studio ist oder nur hineinprojiziert wird. Und falls er nicht wirklich da ist, wie weißt du denn eigentlich, wo du dich hinstellen sollst und wo du hindeuten musst?
Ziemlich gute Frage. Wir haben, also unser Studio ist ja grün. Es ist ja ein kompletter Greenscreen. Das heißt, wir haben grünen Boden, grüne Wände und an der Decke hängen ganz, ganz viele Lichter. Und deswegen, nein, der Globus ist nicht in echt da, sondern der wird da rein projiziert. Und wir haben einen Trick, weil damit ich, wenn ich mich so eindrehe, also nicht in die Kamera gucke, sondern eigentlich diesen Globus angucke, wo ich ja ins Leere schaue, dass ich weiß, was da passiert. Und zwar gibt es einen Projektor, der zeigt mir das Bild, was man im Fernsehen sieht. Und diesen Projektor gucke ich an. Da steht dann auch mein Text.
Also du guckst auf die grüne Wand, aber kannst gleichzeitig, ohne dass man es merkt, auf diesen Projektor
gucken. Ganz genau. Und ohne diesen Projektor wäre ich ziemlich aufgeschmissen, weil der zeigt mir halt, was alle anderen auch sehen. Ja. Und das ist so unser kleiner Trick, wie wir es hinbekommen, dass ich eigentlich hinzeigen kann, sagen, ja, hier so ungefähr da in der Mitte und nicht ganz irgendwo anders hinzeige. Aber das funktioniert auch nicht immer. Nicht in jedem Studio bei uns. Manchmal sieht man zu sehr, dass ich woanders hingucke. Und dann muss es einfach so aus dem Bauchgefühl passieren. Und dann zeige ich auch mal irgendwo hin, wo ich nicht ganz hinzeigen möchte, aber passiert halt.
Als du mit 16 dein Praktikum gemacht hast beim ZDF, beim Heute-Journal damals, das war ja nicht das erste Mal, dass du in Deutschland warst.
Nein.
Du hattest vorher schon mal ein Praktikum gemacht. Und zwar beim ZDF Fernsehgarten. Ja. Da kommst du aus Kairo, als ägyptischer Junge aus Kairo, der ganz gut Deutsch spricht und erlebt den ZDF Fernsehgarten mit viel deutschem Schlager.
Ganz genau.
Was hast du gedacht damals?
Heieieiei. Also ich habe diese Riesenproduktion gesehen und dachte, ich dachte so, okay, wow. Fernsehen, ganz viele Kameras, riesengroßes Ding, viele Leute.
Stimmt.
Aber dann dachte ich so, okay, ich verstehe, also ein bisschen Spaß muss sein, war mir bis dahin fremd. Oder Theater,
der Vorhang geht auf.
Diesen Ohrwurm hatte ich, glaube ich, tagelang, weil ich zum ersten Mal diese ganzen Lieder gehört habe, zum ersten Mal diese Menschen gesehen habe. Und das war schon eine kleine Herausforderung, weil Roberto Blanco konnte ich mir relativ schnell merken. Bei den anderen Künstlerinnen und Künstlern muss ich erstmal recherchieren, wer ist das eigentlich, weil sie zu betreuen, ohne sie zu kennen, ist ein bisschen blöd.
Okay, du durftest sie betreuen.
Genau.
Okay. Wen hast du als allererstes betreut?
Joy Fleming.
Oh, Joy Fleming.
Joy Fleming, also ich durfte sie quasi immer von ihrem Container rüber begleiten zum Set und wieder zurück. Und Joy Fleming hat damals das Lied Ein Lied kann eine Brücke sein, heißt es, glaube ich. Und ich fand es bemerkenswert, was für eine Stimme sie hat. Also es war auch für mich so, ich meine, kulturell Neuland. Aber ich dachte, die Musik, die da gespielt wurde, war ja sehr eindringlich. Ich konnte sie mir sehr schnell merken. Und deswegen, das war eine ganz andere Welt. Und ich habe es aber wirklich, ich habe es genossen, weil man beim Fernsehgarten konnte man unfassbar viel machen. Ich kam da an als Schülerpraktikant. Das Team hat aber direkt gesagt, ja komm, hier. Computer, Telefon, wir brauchen Gäste für nächste Woche, mach mal. Und viel machen zu dürfen, ist, finde ich, der Moment, wo man auch Fernsehen richtig kennenlernt, dass man merkt, okay, was für eine Arbeit steckt da eigentlich dahinter, weil es sieht, wenn man sich's anguckt, immer sehr einfach aus.
Und welcher Gast hat dich denn auch in der damaligen Phase richtig irritiert?
Ich glaube, irritiert ist böse. Ich glaube, wo ich dachte so...
Ja, wer ist ja mit Humor? Komm.
Katja Epstein?
Ach wirklich, die mit Theater?
Weil sie hat nicht live gesungen.
Ja.
Und sie hat aber auch nicht wirklich probiert, so zu tun, als würde sie live singen. Sie hat das Mikrofon irgendwann in der Mitte dann einfach weggelegt und man hörte sie singen und sie hat mit dem Publikum irgendwie zu tun gehabt, was ja super freundlich ist. Aber ich dachte, okay, ist das so? Soll das so? Ich meine irgendwie nicht.
Ich glaube auch nicht.
Aber ich meine, der Fernsehgarten ist auch wirklich einfach, da geht es um dieses Erlebnis, das man da hat. Ja, und auch das zu erzeugen, finde ich, ist bemerkenswert.
Wie oft warst du überhaupt in der Zwischenzeit in Deutschland? Du hast diese beiden Praktika gemacht beim ZDF.
Genau.
Wo warst du generell sonst in Deutschland noch?
Also ich war davor immer mal zu Besuch bei meiner Großtante und meinem Großonkel.
Die
wohnen in der Nähe von Köln.
Ah, ja.
Da war ich ein paar Mal zu Besuch. Wir waren aber auch unabhängig davon mal in Berlin über Weihnachten. Wir waren dann später als mein Bruder, der ist 3 Jahre älter als ich, der hat in Aachen studiert. Ja. Und dann war ich nach den Praktika in Aachen und also später dann. Und dann war das dann so, okay, ZDF, und dann rüber geht's nach Aachen, und habe ich ein paar Wochen mit meinem Bruder verbracht, und der Maschinenbau studiert hat, also eine ganz andere Welt. Und das waren so die Gegenden, die ich erlebt habe. Und dann, als ich dann nach Deutschland gekommen bin, habe ich ständig andere Gegenden kennengelernt, weil mein Bachelor habe ich in Bonn gemacht, mein Master in Hamburg, dann rüber nach Mainz, jetzt in Wiesbaden. Ich habe also immer mal was anderes von Deutschland gesehen.
Du bist ja nicht nur Moderator für Logo, du bist eben auch Reporter. Du bist ganz viel unterwegs, und dieses Jahr, jetzt gerade kurz vor der Bundestagswahl, war die Migrationsdebatte natürlich dann doch eines der ganz großen Themen. Die Geduld vieler Deutscher ist am Ende. Die Menschen, die zu uns gekommen sind, seit 2015 haben wahrscheinlich 99% der Deutschen wirklich nur vom Sessel aus verfolgt. Du hingegen hast auch im Rahmen einer Reportage Flüchtlinge vor Ort erlebt. Du warst auf Lesbos. Was waren das für Eindrücke, die heute in deinem Kopf immer noch ganz stark sind?
Lesbos war meine erste Drehreise für Logo.
Sogar die allererste
Drehreise. Also das war allein deswegen schon besonders. Und es war aber auch, meine Chefin kam damals und meinte, hast du eine Idee, willst du was machen? Und ich meinte, ja, Lesbos wäre schon spannend. Mhm. Man hat immer was gesehen und auch was gehört, aber es selbst zu erleben, ist nochmal was anderes. Und als ich dann dort war und mir dieses provisorische, ich meine, das Lager ist ja aus allen Nähten geplatzt, und dann haben die Leute ja nebendran einfach sich selbst Zelte, Container und sonst was irgendwie zusammengebastelt. Und da zu sein, das zu sehen, wie die Menschen leben, das war für mich ein Schock. Weil ich eine gewisse Erwartung habe, als jemand, der von außen auf Europa guckt, als jemand, der von außen hierher gekommen ist. Ich habe eine Erwartung, wie Europa sein soll, einfach weil ich sehe, wie Europa international agiert, was Europa von anderen verlangt und was für Europa zu Recht sagt und einfordert. Und dann aber zu sehen, wie Menschen da leben, im Winter, bei Kälte und Regen, das war für mich einfach nur schockierend. Ich habe das so nicht erwartet. Ich habe damals einen Aufsager gehabt, wo ich gesagt, das Ganze fühlt sich an wie ein Dschungel, wo auch wirklich jeder um sein Überleben kämpft. Mhm. Und das ist eine Sache, da erwarte ich einfach auch mehr. Und ich finde auch, wir können auch mehr von Europa erwarten, weil ich denke, wenn nicht Europa mit gutem Beispiel vorangeht, wer dann?
Ja, aber wer ist Europa? Sind es die Staatschefs oder ist es die Bevölkerung? Da erleben wir ein Europa, was vielleicht nicht mehr ganz so bereit ist, wie es damals unter Umständen noch war.
Und das kann ich auch nachvollziehen. Also ich finde, ich habe es ja selbst gemerkt. Ich war 14 Jahre lang auf einer deutschen Schule. Ich hatte deutsche Lehrer, die kamen aus dem ganzen Bundesgebiet. Ich war mehrmals hier zu Besuch, und selbst ich hatte am Anfang hier Schwierigkeiten anzukommen. Es war nicht ein Problem der Sprache oder der Verständigung, sondern einfach, man kommt aus einem ganz anderen Leben mit einer ganz anderen Kultur und muss sich erstmal hier zurechtfinden. Und dass es da einfach nicht ganz einfach wird, das war mir von Anfang an klar.
Wobei ich ja von der anderen Seite ausgehe. Ich gehe ja jetzt von den Deutschen aus.
Klar. Aber ich kann tatsächlich sehr gut verstehen, dass die Leute sagen so, puh, es ist mühsam, es ist anstrengend.
Nimm uns nochmal ganz kurz mit in die Ukraine. Wann warst du das letzte Mal da?
Anfang zum des Jahres, Jahrestag. Ne?
Jetzt.
Der erste Jahrestag war
23.
Genau.
Okay, genau. Du hast natürlich dich ganz besonders dafür interessiert, wie es den Kindern dort geht.
Genau.
Wie die Kinder den Krieg erleben. Welche Begegnung ist dir besonders haften geblieben?
Es gibt 2 Begegnungen.
Okay.
Der 8-jährige Junge, Kostja, der auf der Schaukel saß. Mhm. Wir waren in Cherson, wir haben die Bomben gehört. Ich bin mit einer Schutzweste rumgelaufen, das Team ebenfalls. Und ich sitze auf diesem verlassenen Spielplatz.
Hattest du Angst, als du Bomben gehört hast?
Respekt.
Ach, okay, also keine Angst.
Ich hatte davor ein Training, das war ein Sicherheitstraining, wie man in Krisen und Kriegsgebieten als Journalist unterwegs ist. Ja. Und damals hat uns der Trainer gesagt, wenn ihr Angst habt, dann macht es nicht, weil dann bringt ihr euch und andere in Gefahr. Okay. Habt Respekt. Okay. Habt Respekt davor. Und ich hatte wirklich Respekt. Ich wusste aber auch da, ich habe Leute im Hintergrund, wenn es wirklich eng wird, die ziehen mich raus, komme, was wolle.
Okay, gut, also auf dem Spielplatz.
Und dann saßen wir da und wir hören diese Bomben und ich denke mir, ich zuck zusammen.
Ja.
Und denen interessiert's nicht. Und ich habe dann zu ihm gesagt, Kostja, hast du keine Angst, während wir hier sitzen und du hörst die ganzen Bomben? Und er sagt, wie aus der Pistole geschossen, nö, wenn mich ein Angriff trifft, dann trifft er mich, ist halt so, ich kann da sowieso nichts ändern. Und das von einem 8-jährigen Jungen zu hören, das war der Moment, wo ich wirklich gemerkt habe, was dieser Krieg eigentlich mit den Kindern macht.
Und ist das eine typische Reaktion? Also findet man das bei anderen Kindern?
Die Kinder sind sehr
erwachsen.
Also ich habe mit einer 11-Jährigen gesprochen, die sehr erwachsen gesprochen hat. Die Kinder sind sehr, sehr schnell erwachsen geworden. Das ist sowieso etwas, was ich in allen meinen Reportagen, die ich machen durfte für Logo, sei es jetzt auf Lesbos, in Athen, in der Ukraine, auf Madagaskar, Bolivien, wo wir die verschiedensten Themen behandelt haben, verschiedenste Kulturen, verschiedenste Länder. Aber der gemeinsame Nenner ist, Kinder in schwierigen Situationen, in Krisensituationen werden unfassbar schnell erwachsen, weil sie es müssen. Und das ist mir da aufgefallen, dass dieser Junge, der 8 Jahre alt ist, der eigentlich spielen und Spaß haben sollte, so redet wie ein Mitte-30-Jähriger.
Kannst du dir vorstellen, dass der trotzdem traumatisiert wird? Oder ist er in der Lage, das so wegzustecken, dass, wenn irgendwann hoffentlich bald mal wieder Frieden ist, dass er normal weiterleben kann?
Ich glaube, dass das, was die Kinder da erleben, gerade in Cherson, eine Stadt, die eingenommen wurde von Russland, die dann wieder befreit wurde, die aber ständig Angriffe erlebt, das hinterlässt definitiv Spuren.
Muss, ne?
Also ich würde es mir wünschen, dass es anders wäre, aber das, was ich bisher so erlebt und gesehen habe, deutet eher auf das andere hin.
Das war Kostja. Was war die andere Begegnung?
Vlada. 11 Jahre alt. Wir sitzen bei ihr zu Hause, ebenfalls in Cherson. Und die war sehr schüchtern. Und dann habe ich gedacht, okay, sie muss schon ein bisschen, zusammenhängende Sätze sind wichtig, weil meine Fragen hört man nicht immer. Mhm. Und dann dachte ich, okay, ich meine Kamera und dann sitze ich da, der Kameramann, die Übersetzerin in diesem kleinen Raum, wo eigentlich nur 3 Leute reinpassen. Mhm. Und ihr Papa sitzt noch mit dabei. Gib ihr eine einfache Frage, dann kann sie erstmal was erzählen. Und nicht so, klar, ich habe dann gesagt, Vlada, wie war dein Leben denn so vor dem Krieg? Was hast du so getan? Naiv wie ich bin, habe ich diese Frage gestellt und habe im Schweigen und erstmal vernommen und dann hat sie angefangen zu weinen. Und wir haben dann auch danach aufgehört, weil ich dachte so, okay, ich will ja nicht
mit, kriegt gerade einen Kloß im Hals.
Ich will ja nicht mit meinem Interview dazu führen, dass es ihr schlechter geht.
Ja.
Das ist, ich meine, da A, Respekt vor den Protagonisten und B, auch einfach vor der Situation und auch zu sagen, okay, es tut mir leid. Wir hören auf. Und das war der Moment, wo ich dachte so, okay, wenn der Gedanke an das, was mal war, wirklich so ein Leid auslöst, dann auch das muss was bedeuten.
Ja.
Manchmal ist ja auch einfach weinen. Wir haben damals darüber diskutiert, zeigen wir das oder zeigen wir es nicht? Und für mich war ganz klar, ich würde es zeigen, weil es eigentlich in 10 Sekunden oder 15 Sekunden ganz, ganz deutlich zeigt, wie der Krieg das Leben der Kinder verändert. Wenn so eine einfache Frage ist, wie war denn eigentlich dein Leben so im letzten Jahr, zu wirklich einem Weinen führt, dann ist das etwas, was uns alle, glaube ich, so ein Weckruf sein muss.
Okay, und es ging ja um das Leben vor dem Krieg.
Genau.
Ne? Also nicht ums letzte Jahr,
das Kriegsjahr,
sondern in dem Jahr vor dem Krieg.
Ne?
Genau. Ihr habt es nicht gezeigt oder habt ihr es gezeigt?
Wir haben es gezeigt. Wir haben es bewusst gezeigt, einfach um, das gehört halt auch dazu. Und ich finde auch, Weinen gehört auch gerade in solchen Krisen und Kriegssituationen dazu.
Ja.
Und ich finde, dass man, ich sag mal, Schwäche zeigt, darf kein Makel sein. Es muss nicht der Kostja sein, der auf der Schaukel sitzt und sagt, stecke ich alles weg und es ist mir alles egal, sondern Schwäche zeigen ist etwas, was armutig ist und auch dazugehört. Und deswegen haben wir gesagt, wir zeigen das. Wir haben aber auch vorher natürlich über unsere Producerin, die in der Ukraine ist, mit ihr gesprochen.
Klar.
Und deswegen, das war alles fein. Und ich finde, es hat sehr, sehr klar, das ist für mich auch der stärkste Moment in diesem Film, der einfach zeigt, wie der Krieg diese Kinder verändert hat.
Habt ihr nachgefragt, wie es den beiden dann später ergangen ist?
Ich hatte immer noch Kontakt mit unserer Producerin in der Ukraine, die mit den Kindern immer noch in Kontakt ist. Und es zehrt nach wie vor an den Kindern und den Familien. Wir haben ein Jahr später, 2024, haben wir mit Kostja gesprochen, ein Schaltgespräch. Mhm. Da ist er ein Jahr älter geworden. Ich hatte das Gefühl, er hat immer noch wie ein Mitte-30-Jähriger gesprochen und hat immer noch sehr anschaulich erzählt, wie schlimm die Situation ist. Also wir halten immer noch Kontakt und wer weiß, vielleicht darf ich nochmal hinfahren und mir angucken, wie es aussieht.
Ja, aber er kann zwischendurch auch strahlen, er kann auch mal lächeln oder ist da so ein Ernst?
Es war ein Ernst und er hat auch damals, er hat den Optimismus, ich meine, alle halten an diesem Optimismus fest, die Ukraine wird gewinnen. Und ich glaube, ohne wäre es auch schwierig.
Ja.
Weil wenn sie nicht dran glauben, dass es diesen Tag X geben wird, wo die Ukraine gewinnt und das Leben wieder normal wird und dieser Krieg beendet ist und unser Land frei ist, wenn sie das nicht mehr glauben könnten, glaube ich, hätten viele ein Problem. Und daran hält er sehr fest. Das war damals so und das war auch ein Jahr später so.
Dann nehmen wir uns zum Schluss auch noch mal mit nach Bolivien. Auch dort hast du eine wahnsinnig interessante Reportage gemacht über Kinderarbeit. Und du bist ja mit runtergestiegen in die Mine. Mhm. Wen hast du begleitet?
Das war Kevin,
14 Jahre alt, der in einer Mine gearbeitet hat.
In einer Mine, seitdem er 12 ist, arbeitet er dort mit seinem Vater zusammen, der ebenfalls schon als 12-Jähriger dort angefangen hat. Und das war schon bemerkenswert. Da hat mich vor allen Dingen, das heißt, der wird mir auch nicht aus dem Kopf gehen, der hat so eine Leichtigkeit.
Ja.
Ich habe mehr oder weniger nervend ab einem gewissen Punkt immer wieder nachgefragt, bist du eigentlich nicht müde? Bist du eigentlich nicht durch? Hast du eigentlich überhaupt Lust auf Schule? Weil ich meine, du arbeitest nach der Schule, gehst nach Hause um 18, 20 Uhr, isst was, musst Hausaufgaben machen, am nächsten Tag geht es um 6 Uhr weiter, selbes Programm. Ich an deiner Stelle würde kotzen, auf gut Deutsch gesagt.
Ja.
Und ich habe immer wieder versucht, irgendwann gibt er mir hoffentlich die Antwort, wo er sagt, ich hasse das alles.
Er muss ja in der Mine arbeiten.
Er muss in der Mine arbeiten,
um die Familie zu unterstützen.
Okay. Mhm. Genau. Also das ist, sein Vater arbeitet dort und sie haben nicht die das kann er alleine nicht und deswegen kommt der Sohn mit. Und auch in der Hoffnung, dass er irgendwann in die Fußstapfen tritt. Das ist so die Hoffnung des Vaters. Und Kevin hat diese unfassbare Leichtigkeit gehabt. Der hat sich nicht einmal beschwert. Der hat nicht einmal Puh gemacht, der hat nicht einmal irgendwie gesagt, ich mag nicht mehr, sondern der hat es auch nicht großartig hinterfragt, sondern der hat gesagt, das gehört zu unserem Leben dazu. Ich nehme das Leben so, wie es ist und ich mache das Beste draus.
Und diese Schächte, die sind eng, die sind stickig, also das ist ein furchtbarer Arbeitsplatz.
Das ist nichts, also für mich, ich bin ja sowieso jemand, der so ich sag mal, enge Räume mag ich nicht. Ich mag es auch nicht so großartig in die Höhe zu gehen. Das war die perfekte Kombi da auf diesem Berg. Erstmal ziemlich hoch, dann ziemlich tief rein. Ich glaube, das waren an die 100 bis 200 Meter in diesen Berg rein. Diese Schächte sind ja auch alle jetzt nicht, ich sag mal, ordentlich gebohrt. Das ist viel einfach mal machen. Also dieser Berg ist ja wie ein Schweizer Käse. Und das ist echt nicht ohne. Die Schächte sind eng, es ist stickig und der traut sich jedes Mal. Und die bohren ja, dann kommt Dynamit da rein, dann wird gesprengt. Es ist also auch gefährlich, aber er macht es. Und er sagt, ich habe ihn auch gefragt, möchtest du es denn überhaupt machen?
Ja.
Und er hat damals gesagt, ich möchte es machen, weil ich meine Familie unterstützen möchte.
Auch sehr erwachsen.
Und das Interessante ist, und deswegen ja damals auch Bolivien, da kämpfen die Kinder für ein Recht auf Arbeit, weil sie sagen, schön, dass ihr, und das ist eine Art Kindergewerkschaft, da habe ich auch mit der 14-jährigen Wendy gesprochen, die dann auch zu mir gesagt hat, weißt du, ihr in Europa glaubt, wenn ihr Kinderarbeit verbietet, laut Konvention ist es so, Kinderarbeit ist verboten, aber ihr meint, wenn ihr Kinderarbeit verbietet, dann gibt es keine Kinderarbeit mehr. Aber nur wenn ihr, das ist ein falscher Gedanke, weil wenn ihr Kinderarbeit verbietet, dann gibt es nur illegale Kinderarbeit und ausbeuterische Kinderarbeit. Und das war ein Gedanke, der mich zum Nachdenken gebracht hat.
Dass es nicht so einfach ist, ne? Dass es nicht so schwarz-weiß ist, wie wir in dem Fall erstmal denken würden.
Genau, weil ich meine, ich dachte auch, also Kinderarbeit böse. Und ich bin auch der festen Überzeugung, kein Kind auf der Welt sollte arbeiten.
Müssen.
Genau. Genau. Ich finde auch, es ist, ich meine, Kinder sollen spielen, Spaß haben, zur Schule gehen, lernen. Arbeit kommt noch früh genug. Mhm. Diese Phase, wo man eine gewisse Leichtigkeit im Leben haben sollte, sollten die Kinder genießen.
Sehr europäisches Denken natürlich. Genau. Sehr europäisches Wohlstandsdenken. Ne?
Aber die Lebensrealität sieht leider halt oft anders aus. Und das habe ich sowohl auf Madagaskar damals erlebt, als auch in Bolivien. Nur, dass die Kinder in Bolivien halt sich organisieren und sagen, wir möchten, dass es erlaubt wird, weil dann gibt es einen Rahmen, in dem wir uns begegnen. Wir machen da nichts Verbotenes, sondern dann können wir auch über Bedingungen sprechen, dann können wir auch über Zustände sprechen, die nicht sein dürfen, dann können wir über Regeln sprechen. Aber solange wir das alles als Tabu sehen und nicht drüber reden und sagen, es ist verboten, geht alles andere nicht. Und das war für mich so ein Moment, wo ich dachte, okay, ich lerne dazu, ich werde zum Nachdenken angeregt und ich möchte es gerne an unsere Zuschauerinnen und Zuschauer weitergeben. Einfach mal über den eigenen Tellerrand hinausgucken und einfach mal sehen, wie geht's Kindern anderswo auf der Welt und vielleicht die eigene Position ein Ticken hinterfragen.
Und dann, die meisten Dinge sind nicht so schwarz-weiß zu beurteilen, wie wir das natürlich alle glauben. Und wenn ich kurz mal zu Kevin komme,
gerne.
Welcher Satz, den er gesagt hat, halt noch in deinem Kopf nach?
Gute Frage. Ich glaube, das war, also ich glaube tatsächlich, das war, als er da in der Mine saß und mir erzählt hat, ich mache das, weil ich meinen Vater und meine Familie unterstützen möchte, weil ich liebe meine Familie. Und dieses, ich sag mal, dieses Aufopfernde für die eigene Familie, das ist etwas, was ich sehr bemerkenswert finde, dass man schon in so jungen Jahren bereit ist, so viel kürzer zu treten, während andere Sport treiben, Fußball spielen, Spaß haben, geht er arbeiten, damit er seine Familie unterstützt. Und dieses, ich sag mal, dieses Familiengefühl, das fand ich bemerkenswert.
Ist es eine sehr einsame Tätigkeit oder hat er auch noch andere Kumpels nebenan, dass man zusammen auch quatschen kann bei der Arbeit?
Nicht wirklich.
Null.
Nein. Okay. Also die Schächte sind auch nicht wirklich dafür da, dass man sich da hinsetzt und quatscht, Klammer auf, Klammer zu, leider.
Ja.
Weil viele, also die wollen rein und die wollen wieder raus. Und je schneller sie mit ihrer Arbeit fertig sind, desto schneller geht das auch.
Du hast bemerkenswerte Themen in die Wohnzimmer gebracht von den Kindern. Zum Schluss noch ein paar Begriffe. Welcher Abschnitt aus deinem Leben, welche Situation aus deinem Leben fällt dir ein zu folgenden Begriffen? Pass.
Letztes Jahr die Einbürgerung.
Du wurdest letztes Jahr eingebürgert erst.
Ich wurde Juni 2024 eingebürgert und das war für mich ein ganz, ganz besonderer Moment. Das war, ich gucke auch immer noch meinen deutschen Pass aktuell an und denke mir so, ist das wirklich jetzt real? Es war auch, ich sag mal so, Stolz ist ja ein Wort, was in Deutschland schwierig ist, aber das war ein Moment, wo ich so ein bisschen stolz war. Ich dachte so, ja, es ist eine Errungenschaft.
Wer war dabei?
Ich war alleine, leider.
Ach, echt?
Ja, das ist so eine Sache, wo ich denke, da würde ich mir wünschen, ich meine, die Amerikaner machen ja ein richtiges Tamtam um Einbürgerungsverfahren. In Deutschland ist das alles sehr sachlich und relativ nüchtern. Ich saß da beim Einbürgerungsamt, ich habe meinen alten Pass abgegeben und habe meinen neuen Pass bekommen, habe unterschrieben, dass ich ihn bekommen habe. Gucken Sie, ob alle Angaben richtig sind, habe ich getan. Und die Einbürgerungsurkunde bekommen und dann war es das.
Was hast du danach gemacht? Du gingst raus aus dem Rathaus?
Erstmal meine Mutter
aus der Behörde?
Erstmal mal, das allererste war, das erste ein Selfie machen, weil ich mir gedacht habe, okay, ich liebe Selfies zu machen, um die Momente mir irgendwie zu merken. Selfie gemacht, Selfie verschickt, meine Mama angerufen und dann als nächstes, ab geht's nach Hause, Termin für Passbeantragung. Also, es war dann direkt, okay, obwohl es stimmt gar nicht, ich musste noch beim Standesamt was erledigen, aber auf jeden Fall Papierkram.
Ich dachte, den Pass hättest du sogar schon bekommen.
Niemand bekommt die Einbürgerungsurkunde und mit der Urkunde musste ich alles andere noch machen.
Das Lustige ist, der zweite Begriff, den ich mir überlegt hatte für dich, war Selfie.
Die gibt es bei mir in jeder Lebenssituation. Ich bin tatsächlich, das habe ich irgendwie gemerkt, ich finde, Bilder, Erinnerungen zu haben, wo man einfach mal durchscrollen kann durch das eigene Handy und merkt, das war da, das war da. Ich meine, ich quäle meine Familie und immer meine Teammitglieder damit, weil ich mir immer die Momente aussuche und sage, und jetzt, na, warte, Selfie. Und mach die Augen auf. Warum lächelst du gerade nicht?
Aber man sieht ja vor allem eigentlich fast nur dich bei einem Selfie. Man sieht ja eigentlich so wenig von dem außenrum.
Ich habe einen Selfie-Arm. Also wenn ich gerade mal mein Handy mal zücke und das mal so mache, warte, So.
Ja, geht schon. Da geht schon. Okay, du machst jetzt gerade ein Selfie von uns beiden. Ja, da genau. Geht schon. Ah, man ist eitel, Frisur muss sitzen.
Also,
ich bin komplett unrasiert heute. Also nur so viel dazu. Könntest du mich bitte noch retuschieren da hinten? Glattes Kinn. Ich habe normalerweise glattes Kinn.
Ja, ich bin an Wochen, wo ich nicht moderiere, bin ich tatsächlich auch ein bisschen rasierfaul. Deswegen, aber Selfies sind da, ja, und die Haare müssen sitzen.
Wie oft wirst du angesprochen? Auf der Straße von Kindern?
Oft.
Ja?
Also es ist tatsächlich in den verschiedensten Momenten. Ich auf der Straße beim Einkaufen. Letztens hatte ich es, als ich auf dem Weg zurück war aus dem Urlaub im Flugzeug. Ich finde es ja immer ganz interessant, dass die Blicke, also es kommen ja zuerst die Blicke, dann die Worte.
Ja.
Und dann dieses, sind Sie zufällig Scherif?
Und sie siezen dich genau. Auch. Oh nein, sie siezen
und
dich.
Und das ist der Moment, wo ich immer denke, okay, klar, mein Nachnamen, der wird nie in der Sendung erwähnt. Wir sagen immer, ich bin Scherif und hallo bei Logo.
Aber ich hätte gedacht, meinst du auf du und du.
Nein, die siezen mich alle. Und das ist der Moment, wo ich immer davor stehe und sage, oh bitte sag du, sonst fühle ich mich so alt. Und oder auch wenn ich bei Schulklassen bin, die siezen mich alle. Auch bei Logo No Front in unserem Debattenformat, wo es ja Jugendliche sind, die miteinander diskutieren, die siezen mich. Und ich muss erstmal hingehen und sagen, und stopp! Bevor wir überhaupt nur irgendetwas machen, vergiss dieses Sie. Und dann gibt's auch manche, das fand ich jetzt bei No Front so witzig, die sagt, nee, tut mir leid, das geht nicht, ich muss dich siezen. Ich sehe, warum denn? Nee, das ist irgendwie drin, du bist älter, ich sieze dich. Ich so, okay, wow. Das tut, also es tut weh.
Ja, ich weiß.
Und dann sage ich, du, ja, Scherif, könnten Sie, ja, du, Scherif, kannst. Und irgendwann bleibt es dann hängen. Aber sie siezen mich, ja.
Herrlich. Das ist ja das Letzte, das machen wir ganz zum Schluss. Was ist das letzte Foto, das du auf deinem Handy gemacht hast?
Oh, das wäre wahrscheinlich das, was wir gerade
gemacht
haben.
Ja, außer das eben natürlich.
Außer das eben. Moment. Gut, das letzte war auf der Skipiste vorgestern.
Oh, man war Skilaufen. Wo?
In Frankreich. In der Nähe. Und ich habe erst letztes Jahr tatsächlich Skifahren gelernt. Und als Angsthase habe ich mich da langsam rangetastet und gemerkt, okay, man kann den Kopf echt gut frei bekommen beim Skifahren.
Du kommst aus dem Urlaub gerade.
Tatsächlich
frisch.
Ja.
Ah ja, guck mal. Ganz frisch. Und der letzte Song, den du gehört hast auf deinem Handy? Guck nach, notfalls.
Ich kenne eigentlich meine Lieder immer auswendig. Ich bin gerade so ein bisschen im Retro-Mode. Das war ABBA. Dancing Queen.
Ach, Dancing Queen.
Warum auch immer ich gerade ABBA gehört habe, aber ich finde, ich brauche so Musik, wo ich mitsingen kann.
Mhm.
Ich kann so Elektro-Techno funktioniert bei mir nicht. Ich muss laut mitsingen können.
Der Song ist aber gar nicht so leicht mitzusingen. Der ist anspruchsvoll, wenn es nicht richtig schrecklich klingen soll.
Oh ja, deswegen ist es auch gut, dass ich oft alleine im Auto sitze und da singe oder unter der Dusche, wo mich nicht immer jemand hören kann.
Unter der Dusche klingen alle gut. Alleine durch den Hall klingen alle gut. Also unter der Dusche ist Dancing Queen
Hall ist Selbstgänger. Super. Da kriegt man auch die höheren Töne.
Scherif, schön, dass wir dich kennengelernt haben, so
danke
ein bisschen.
Dir.
Ganz herzlichen Dank. So, und dann, bis die Tage. Und jetzt geht's auf den Lerchenberg, ne?
Ganz genau, weiter geht's nach oben. Danke dir.
Weiter geht's nach oben. Danke dir.
Danke euch. Tschüss.
Talk mit Thies.
Und hier ist noch ein Podcast-Tipp für euch.
Quatsch und Weisheit.
Kinder reden über die Welt. Und überhaupt.
Man braucht ja auch irgendwie Streit, um auf Lösungen zu kommen.
Also man sollte ehrlich gesagt einfach nach seinem Bauchgefühl gehen, weil beim Bauchgefühl ist es, glaube ich, immer am besten.
Und wir sind
die Anne
und die Ursel.
Und für uns gibt's kaum Wichtigeres
und Schöneres,
als mit unseren Kinderexpertinnen und Experten über
einfach alles Klartext zu reden.
Bei uns geht's richtig zur Sache.
Mit Quatsch und Weisheit.
Dem Philosophie-Podcast für alle, die Quatsch und Weisheit lieben.
In der ARD-Audiothek.
Quatsch und Weisheit.